Hooday, here is the German Jungle, the fan talk, the Cincinnati Bengals fans, Germany.
And now he fires downfield to Jamar Chase, he's got it!
Wow!
And takes it all the way for a Bengals touchdown, 70 yards from Burrow to Chase!
Hooday, hooday, they're gonna beat the Bengals, hooday, 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 they're gonna beat the Bengals, oh!
Eine wunderschöne gute Tageszeit. Willkommen zu Hause im German Jungle Podcast. Ich bin's euer Steven und weil ich den Scheiß hier nicht alleine machen darf, will, soll, habe ich noch mal ein bisschen Verstärkung an Bord aus dem Norden. Thomas, moin moin.
Wollen trifft es eher, du hast uns alle genötigt aufzunehmen. Servus.
Ich hätte da gerne mal eine neutrale Meinung, Andrea.
Naja, jetzt kommt ihr wieder zu uns in die liebe Schweiz, wenn es um die Neutralität geht, die, wenn ich so zurückdenke, wahrscheinlich gar nicht so neutral war, aber ja, hallo, grüezi.
Willkommen im Geschichtspodcast. Nein. Wir haben mal beschlossen, wir machen heute mal ohne Struktur. Also ich hoffe, das ist okay für euch. Wir gehen mal ein bisschen durch, was seitdem passiert ist. Unsere letzte Diskussion hat sich ja eigentlich relativ schnell erübrigt am selbigen Tag. Oder am Tag drauf, besser gesagt. Wir haben ja lang und breit über Foster Monroe gesprochen und ob er bei uns Football spielen könnte. Und das, jetzt spielt er erstmal nicht mehr. Thomas, was war da die Diagnose bei ihm?
Ich glaube, also er hat einen Tumor, ich glaube, es war sogar Leukämie. Also er war ja kurz vorher bei den Saints auch zu Besuch, bevor er bei uns war. Ja. Und da hat das Medizinteam festgestellt, dass er an Krebs erkrankt ist. In dem Fall auch mal gute Besserung.
Lymphdrüsenkrebs. Dann natürlich gute Besserung, das ist natürlich das Allerwichtigste und wir hoffen, dass er auch wieder fit wird, dass er weiterspielen kann.
Genau, und Foster Monroe hat jetzt erstmal offiziell seine Karriere beendet, bis er wieder fähig ist zu spielen, laut seiner Aussage. Er soll wohl auch noch relativ früh im Stadion sein, also er hat noch sehr gute Heilungschancen.
Ja, aber ich finde es krass, dass das erst bei den Saints jetzt aufgefallen ist. Ich meine, er war ja vorher auch bei uns, ist ja auch bei uns durch den Medizincheck gegangen.
Die Frage ist,
zuerst bei den Saints.
Ja, zuerst
war er erst?
Erst bei den Saints und dann ist die Frage, wie die, worauf was, du kannst ja mehrere Art von Medizincheck machen, einmal die sportlichen und vielleicht auch einmal die komplett gesundheitlichen.
Ja, und dass so ein NFL-Doktor das überhaupt erkennt und diagnostizieren kann, also ist ja auch nicht unbedingt dann das Aufgabengebiet so.
Ich habe auch keine Ahnung, wie es diagnostiziert, also ich bin da absolut blank, also ich kann es nicht sagen, ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht ein bisschen dauert, bis man da ein Ergebnis hat. Das macht Sinn, dass man das dann vielleicht erst später erfährt. Geht zum Screening. Stattdessen haben wir jetzt doch einen neuen anderen Tight End gesigned. War ja auch ganz gut, weil wir einen relativ einsamen Room hatten. Andrea, stell uns doch mal den Neuzugang mal vor.
Wir haben Irv Smith Jr. gesigned. Das war ein relativ hoher Draft-Pick der Vikings damals, wenn ich mich richtig zurückerinnere.
Pick 50, 2019.
Genau, also zweite Runde in dem Fall. Der wurde vor dem Draft damals sehr hoch gehandelt, wenn ich es richtig im Kopf habe. Hatte dann in der NFL viel mit Verletzungen zu kämpfen. Rennt darum so ein bisschen seinem Potenzial hinterher und dem, was hätte sein können. Und ist jetzt so der klassische Bengals-Tyrant-Pickup, ein Jahr beweist sich bei uns und dann wirst du hoffentlich nach einem Jahr das große Geld einkassieren. Wie zuletzt Usama und jetzt Hurst und dann wird Irv Smith wohl der Nächste sein.
Habt ihr zufällig im Kopf, wie viel er jetzt bekommt für das eine Jahr?
Ich hab's im Kopf.
Ja.
Ich hab's einfach schnell nachgedacht.
Nimm's doch mal von deinem Kopf in den Mund und sprich es aus.
Du hast aber Andrea gefragt, nicht mich zuerst.
Ja, ich hab keine Ahnung.
Ich hab ihr gesagt.
Also
ja, irgendwie zweieinhalb, oder? Irgend so etwas.
Die Bayern wieder, die können einfach kein Deutsch. Wir bleiben auf jeden Fall in der Tradition, potenzielle super oder gute Titans sehr günstig zu bezahlen. Wir haben eine Base-Salary von 1,2 Millionen, die sich auf 1,7 Millionen erhöhen können im Laufe des Jahres. ja, also ein Schnapper eigentlich. Also wenn er fit bleibt und so ein bisschen das zeigt, was er kann oder auch im College gezeigt hat, dann ist es wirklich wieder ein Schnapper. Also ähnlich wie Hurst ja, im letzten Jahr.
Ja, also ultraathletisch, also Schnapper ist fast schon untertrieben, das ist ja fast schon Wühltischniveau.
Wenn er so spielt, dann ist es auch ist es auch nicht zu viel.
Ja, definitiv. Also ja, hoffen wir mal, dass da auch das mindestens so, ja, oder wenn wir das Gleiche raus, aus ihm rausbekommen, wie wir es aus Hurst rausbekommen haben, dann ist das ein Stil. Ja. Ja, und dann haben wir ja auch noch einen mit Terrell Basham. Das ist ja jetzt ein Defensiver, Thomas, da überlasse ich es dir gerne nochmal.
Ich habe mich mit dem noch null beschäftigt, ne?
Ohio State Edge Rusher. Andrea, hast du noch mehr zu seiner Vita zu erzählen?
Hat er nicht irgendwie, ich meine, der hat mit jenem dem von den Bengals zusammen Highschool-Football gespielt. Ich meinte, so etwas gelesen zu haben. Also ich glaube, er war recht froh, dass er wieder back in Ohio ist. Viel mehr, was er kann, eben kann ich jetzt auch nicht sagen, scheint eine Option für die Rotation zu sein. Nimmt da ein bisschen Druck weg, kann vielleicht ja, mal den einen oder anderen Spieler ausruhen lassen, aber das ist jetzt nicht unser neuer Star-Pass-Rusher. Würde ich jetzt einfach mal mich aufs Glatteis wagen und das so sagen.
Nein, also er ist auf jeden Fall ein Pass-Rusher, der ist halt so der klassische Journeyman. Ich glaube, der ist ja, wann ist er, der von Colts gedraftet worden damals? 2017 und ja, dann über die Jets, Cowboys, Titans, jetzt ist er bei uns. Ja, ein Depth-Piece. Ich kann mir auch vorstellen, dass wir den vielleicht ein bisschen mehr inbringen werden, so Sub-Packages. Aber werden wir mal sehen. Und ja, mal schauen, je nachdem, wie der Draft läuft, vielleicht reden wir im September noch nicht mal mehr über ihn. Ja, müssen wir mal gucken.
Genau.
Würde ich jetzt nicht vollkommen ausschließen.
Genau.
Aber ja, absolutes Depth-Piece.
Hat so in seiner Karriere total 11-6.
Ja, also er wird sie nicht verdoppeln dieses Jahr.
Wer weiß.
Also mit der letzten Wette musste ich mir ein Jersey kaufen. Hast du Bock, eine Wette einzugehen?
Ich bin chronisch pleite.
Ach komm, für ein Basham Jersey wirst du noch die Kohle zusammenkratzen.
Ich suche, mach eine Crowdfunding, okay?
Was denn OnlyFans?
Scheint ja lukratives Business zu sein.
Es kommt drauf an, wie du ausschaust und was dein Kink ist, nehme ich an. Aber egal, bevor wir jetzt in dieses Geschäft uns reinstürzen, stürzen wir uns doch mal lieber in das, was jetzt bald schon ansteht, und zwar der NFL Draft.
Ja.
Ja, wie geht denn ihr eigentlich in den Draft dran? Weil mir ist jetzt dieses Jahr aufgefallen, dass ich so tiefenentspannt bin wie selten, weil wir haben jetzt keine krassen Needs im Roster. Wir müssen jetzt nicht auf Gedeih und Verderb irgendwo einen Starter finden. Wir können uns entspannt das picken, was wir für die Zukunft brauchen. Wie seht denn ihr das?
Geht mir ähnlich. Also wir müssen jetzt in der ersten Runde keinen sofortigen Starter finden. Und wir können, also dass wir da zum Beispiel in den ersten zwei Runden brauchen, sollten wir natürlich Spieler draften, die relativ zügig das Potenzial haben zu starten oder zumindest den Startern Druck zu machen. Aber also zumindest dieses Thema Offensive Line müssen wir nicht dringend bedienen. Receiver sind wir gut aufgestellt, Quarterback sowieso und die Defense ist auch erstmal vom Grundaufbau solide. Vielleicht ein Tick schwächer geworden als im letzten Jahr, besonders im Defense Backfield, aber nichts, was mir Kopfschmerzen bereitet.
Ich merke einfach, es ist so viel schwieriger, irgendwie ein Gefühl zu bekommen, was im Draft möglich ist und mit was für Namen sich die Bengals und wir uns beschäftigen sollten. Das war natürlich, wenn du viel früher pickst, 5-1, wir erinnern uns alle, Dann konnte sie sagen, okay, wenn diese Spieler gehen, dann wird es wahrscheinlich Chase, wenn das und das Szenario passiert, dann wird es eher der Tackle oder wir nehmen wahrscheinlich Burrow an 1 und an 33 den Spieler, der wir noch am höchsten auf dem Board haben, der verblieben ist. Da konnte sie ein bisschen klarer sagen, okay, auf das können wir uns einstellen und jetzt so 28, es fühlt sich für mich an einfach wie eine absolute Wildcard. Also ich finde es mega schwierig, irgendwie so richtig ein Gefühl zu bekommen, wohin es gehen könnte.
Ja. Ja, wird wahrscheinlich viel daran liegen, wie das Board eben verhält. Ich denke mal, was wir ein bisschen hoffen müssen, ist, dass es irgendwie einen Run auf bestimmte Positionsgruppen gibt, wie also Quarterbacks, was ich nicht sehe. Oder dass sich halt Teams auf die paar Receiver stürzen, die halt oben an der Spitze sind. Wenn wir vielleicht sogar zurücktraden, also vielleicht sogar aus der ersten Runde rauswächter und nicht mal böse drüber.
Ja, ja, cool. Es ist eine Option. Ist eine Option. Aber den würde ich natürlich versuchen, auch irgendwie teuer zu verkaufen. Also, dass du dafür keinen First-Rounder mehr kriegst, aber vielleicht auf jeden Fall einen zweiten Second-Rounder plus einen Third- oder Fourth-Rounder. Das sollte dann schon drin sein, damit du eben halt Munition hast und in der Tiefe picken kannst. Obwohl wir nicht wenig Picks haben, oder wir haben normal Picks, glaube ich, ne? 6 Stück, 7 Stück.
Ja,
und wir haben die normale Anzahl. Was es dir halt gibt, ist mehr Swings und mehr Positionen, wo du in die Tiefe investieren kannst, wenn du zurücktradest, aber dafür gibst du halt, wie bei jedem Draft-Trade, gibst du dann halt Top-End-Value auf. Also je nachdem, wenn dann halt noch unbedingt jemand da ist, dann ja.
Also ganz im Ernst, also wenn wir in den Top 5 der zweiten Runde picken und dann irgendwie noch einen zweiten Pick in der dritten haben, das nehme ich sofort. Na klar, kommt immer so ein bisschen drauf an, wer der jetzt vielleicht da auf dem Board sein könnte, wenn wir da picken. Jetzt müsste ich aber mal überlegen, bei wem ich Probleme hätte, dann zurückzutraden. Da gibt es jetzt nicht die Welt an Spielern. Also da gibt es vielleicht in der D-Line Elijah Kansi aus Pitt. Da würde ich Probleme haben, dass wir da zurückgehen. Und genau wie
wenn er noch verfügbar ist, meinst
Brian, du? Genau, also wenn er da ist und wir traden zurück, da hätte ich ein bisschen Bauchweh mit, weil ich finde ihn gut. Brian Brissy, glaube ich, von Clemson, ja. Genauso. Jalen Carter, sind wir glaube ich alle einig, der ist weg, auch mit seinen komischen, mit seiner Geschichte da mit diesem Autorennen, Verkehrsunfall. Da müssen wir auch mal abwarten, was da rauskommt. Ansonsten bei Tight Ends kann ich, vielleicht wenn Michael Meyer von Notre Dame da ist, Dalton Kincaid, weiß ich nicht, der hat ja Rücken und der ist ja auch älter, der ist ja auch schon 24.
Ich würde beide Titans nicht in der ersten Runde nehmen, da sage ich lieber Downtrade und weg.
Aber die werden weg sein.
Ja, einer davon auf jeden Fall. Kincaid könnte jetzt fallen durch die Rückengeschichte, die jetzt rausgekommen ist vom NFL-Arzt. Meyer.
Ja, Darnell Washington würde mich jetzt auch nicht schocken, wenn er irgendwie in die erste rutscht.
Das halte ich aber für Verschwendung.
Ja. Sam Laporta, ich sehe ihn in der zweiten, aber Ende der ersten, wenn, würde es mich auch nicht schocken, wenn er jemand nimmt.
Was ist denn, wenn einer der Tackles überraschend fällt? Broderick Jones oder Darnell Wright oder so?
Der Wright muss ich dann erstmal wieder mit Bengals-Fans gutstellen nach der Aktion. Wann war das gestern, heute?
Montag, oder? War das nicht Montag?
War das Montag?
Klärt man Unwissen auf?
Ein Bengals-Superfan und auch, glaube ich, Podcaster.
Twitter sehr viel.
Willy Lutz hat halt zu Darnell Wright quasi, hat erstmal richtig von Darnell Wright geschwärmt und auch gehofft, dass er Ende der ersten Runde verfügbar ist. Und dann halt auch gesagt, er ist ein Right Tackle. Er ist auf keinen Fall ein Left Tackle, also Right Tackle auf jeden Fall absolut gesichert. Und hat Darnell Wright ihn dann per, hat ein Messages geschickt und richtig übelst unter der Gürtellinie beschimpft. Also absolut abgegangen, wie ein 14-Jähriger in Counter-Strike. Also, Wahnsinn.
Nur weil er als Right-Tackle bezeichnet wird, ja.
Yes. Ja. Aber da siehst du mal, wie viel Kohle da drin steckt in dieser Position.
Ja, das ist es. Da muss er nach Miami gehen. Die brauchen Right-Tackles. Also, Blindside-Right-Tackles.
Ich sag's euch jetzt mal, und zwar, ich glaube, ihr habt nämlich einen Scheitelpunkt erreicht, in dem dieser Unterschied so gewaltig ist. Ich glaube wirklich, dass in Zukunft Left- und Right-Tackles nicht komplett gleich behandelt werden, aber dass sich das wieder annähert, weil man einfach gemerkt hat, dass Right-Tackle keine Position ist, die du komplett vernachlässigen kannst. Du brauchst zwei starke Tackle, weil gute Teams einfach zwei starke Edge-Rusher haben.
Also ist nicht auch schon jetzt in der Free Agency zum Beispiel Mike McGlinchey hieß er, oder? Verhältnismäßig viel bekommen, auch als Right Tackle, oder spielt er dann jetzt Left Tackle bei seinem neuen Team?
Nein, der spielt Right Tackle weiterhin bei den Denver, aber das sieht auch daran, McGlinchey ist ein exzellenter Run-Blocker als Tackle, genau das, was du als Right Tackle eigentlich eher haben willst. Du willst auf der rechten Seite den stärkeren Run-Blocker haben, auf der linken Seite den stärkeren Pass-Blocker, vorausgesetzt, du hast einen Right-Hand-Quarterback. Und Sean Payton baut seine O-Line eben halt auch immer stark auf, weil der will grounden und pounden die Pille und über den Run dominieren und damit einen Pass attackieren.
Ach so. Ja.
Aber wegen Tackle in der ersten, ich weiß es gar nicht so wirklich.
Nein.
Antoine Harrison, ja, kann man nehmen. Ich fände einen DeJuan Jones in der zweiten, wenn der in der zweiten zu uns fallen sollte oder wir, keine Ahnung, für einen späten bunten Pick zwei, drei Plätze hochgehen müssen für ihn, fände ich das geil. Aber allein nur wegen dem Bild, dass man hier 2 6'8" Offensive Tackles an der Line stehen hat mit einer Spannweite wie zwei Albatrosse. Keine Ahnung, ich finde das Bild gut. Weiß nicht, wie ihr das seht.
Wär schon witziger.
Die Frage ist natürlich auch, was wonach wir suchen. Ne? Also klar wäre das witzig, aber ich sehe unseren Bedarf an Offense Tackle. Ja, man kann es als Future Pick machen, dass du sagst, wir wissen nicht, wie lange Jonah da ist, dass wir auf jeden Fall einen Right Tackle holen. Aber
Wenn Jonah sagt, er will weg und er sagt, okay, ich halte meine Füße still bis nach dem Draft, verstehe ich, kein Problem, müssen wir den Tackle relativ früh draften. Wenn Jonah sagt, okay, ich war ein bisschen geschockt, alles okay, ich akzeptiere den Positionswechsel, ich schaue, was ich da mache und dann gucken wir nächstes Jahr weiter, wie es läuft, dann ist es vielleicht nicht ganz so dringend. Ich meine, wir haben ja immer noch Collins. Die Frage ist, ob er noch da sein wird.
Einmal das, aber vor allem Collins wird ja erst Ende des Jahres, Ende der Saison spielfähig sein mit dem Kreuzbandriss. Bei Jonah ist dann eher die Frage, jetzt sind die Needs auf Left Tackle geschlossen in der Liga. So.
Ja.
So, der Markt ist einfach nicht mehr da für ihn, auch durch den Trade. Er sollte eine gute Saison spielen, besser als die letzte auf jeden Fall, weil die war keine Werbung. Und dann kann er, sollte dem, also wenn ich Jonah wäre, würde ich dann den Markt testen und gucken, was ich kriegen kann. Und wenn es gut bezahlt sein Right Tackle ist, nehme ich den auch.
Ich meine, er war halt viel angeschlagen, aber ja, gut, jetzt ist halt, wie du schon sagst, die Saison, wo er sich mal beweisen muss.
Es läuft halt, für mich läuft die Jonah-Diskussion ein bisschen darauf hin, als wenn sie an 28 sind und sie haben einen Spieler, ich sage jetzt einfach Namen, ich habe keine Ahnung, wie gut die sind, in Darnell Wright, in Anton Harrison, Broderick Jones, weiß ich was, einfach die Tackle, die im Draft gehandelt werden. Einer ist von denen ist noch da. Pickst du ihn dann, weil er dir mehr Zukunft gibt und potenziell eventuell sogar besser sein kann, und tradest du Williams vielleicht dann an Tag 2, 3 für einen Pick, oder sagst du, nein, wir probieren das jetzt noch ein Jahr, wir gehen lieber dafür auf andere Positionen, wo wir gerade jetzt ein größeres Need haben, zum Beispiel Tight End oder D-Line oder Cornerback oder so.
Ja, aber ganz im Ernst, wenn einer von denen an der Stelle noch da ist, wenn wir picken und dazu nebendran ist vielleicht auch noch ein Dante Banks oder ein Emmanuel Forbes zu haben. Also auf die beiden Cornerbacks von Maryland und von Mississippi State. Da würde ich fast sogar mehr zu Cornerback tendieren, weil ich finde, da ist der Need fast noch ein bisschen größer bei uns. Und du kommst sehr, 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 sehr schwer an richtig starke Cornerbacks. Und das sind für mich welche, die richtig, richtig gut werden können. Keine Ahnung. Also, weiß nicht, wie ihr das seht. Ich lehne da ein bisschen mehr Richtung Cornerback.
Würde ich auch. Vor allen Dingen, man hat, um Jonas still zu halten, hast du eigentlich das beste Argument. Du hast ein Super Bowl-Fenster. So.
Ja.
Vielleicht wird es für ihn ist auch das letzte sein, wo er in einem Team seid, wo er ein Super Bowl-Fenster hat. So, das kannst du eins machen. Ich denke mal, so ein Right Tackle, einen vernünftigen Right Tackle, den kriegst du auch auf jeden Fall noch in der zweiten Runde. Deswegen, es ist aber auch immer die Frage, was ist verfügbar? Wenn so ein Cornerback wie, sagen wir, Porter, Witherspoon, Banks, Forbes ist noch da, Brian Breese, irgendeiner der Top-Edge-Rusher, das sind auch noch viel höhere Value-Positionen als ein Right Tackle. Egal, ob alle sagen, du musst die Offense stark halten. Aber Edge, Interior Pass Rusher und Passverteidiger sind, musst du eigentlich höher bewerten als ein Right Tackle, der nicht die Blindside beschützt.
Okay, Thomas, dann ich sag mal drei Namen und du sagst mir, auf wen du springst. Michael Meyer, Tight End, Notre Dame.
Kannst du gleich wegschmeißen. Ich werde keinen Teil in der ersten Runde draften.
Okay, alles klar. Dann,
jetzt kommt Kincaid und wer kommt noch?
Kalijah Kansi, Defensive Tackle von Pitt.
Ja, ja.
Oder Bijan Robinson, Running Back Texas.
Oh, ich habe meine Entscheidung. Ich habe meine Entscheidung.
No brainer.
Okay.
Der Defensive Tackle.
Ja. Oh. Andrea?
Ich bin Texas Longhorns Fanboy. Ich würde Bijan picken. Auch wenn Kalijah Kansi ja recht gehypt ist und irgendwie Aaron Donald Comps kriegt, die ich nicht ganz sehe oder nicht ganz verstehe.
Aber das liegt daran, dass er auch
von Pitt kommt. Weil er von Pitt ist und die Tackle ist, oder?
Ja.
So wahrscheinlich so ein bisschen das. Ich kenne mich zu wenig mit D-Line-Play aus, wirklich. Also da ist Thomas der Experte. Ich weiß einfach, dass ich die letzten zwei Jahre viel Longhorns-Spiele gesehen habe und jedes Mal einfach diesen Spieler absolut faszinierend fand und ihn dementsprechend gerne bei den Bengals sehen würde. Natürlich Value-Diskussion, aber wenn ein Spieler, der auf vielen Big Boards jetzt rein vom Talent her irgendwo in den Top 5 ist und du kannst ihn an 28 noch picken, weil niemand einen Running Back haben will, dann wieso nicht?
Ich finde das so schön, dass ich gerade bei euch zwischen den Stühlen sitze, genau wie ich innerlich auch zwischen den Stühlen sitze mit der Situation, weil mein Kopf sagt, also der ist komplett bei Thomas. Der sagt, oh, der D-Tackle, geil, nehme ich, absolut, aber Bijan Robinson ist halt echt ein Offensive Game Changer, finde ich. Und in unserer Offense wäre das auch nochmal so gefährlich. Allein durch die Gefahr, die das Laufspiel dadurch darstellen würde. Das wäre so dreckig. Aber das ist halt, ich denke auch wieder, es ist trotzdem halt ein Running Back. Ja, er ist erst 21. Aber Running Backs haben halt eine absolut beschissene Halbwertszeit. Du kriegst spät auch noch einen, gerade in der Klasse jetzt. Ah, was machst du? Ja, das ist, ich bin da hin und her gerissen und ich sage, wenn sie Bijan draften würden, ich wäre nicht sauer.
Aber sind wir realistisch? Fällt der bis an 28?
Also glaub ich
in
nicht.
Der NFL gibt es immer ein Team, das sich dann in den Running Back verliebt. Auch wenn alle immer sagen, ja, Running Backs sind mittlerweile wertlos und
sie sind nicht wertlos. Der Value auf dem First Rounder. Ich könnte mich mit einem Late First Rounder wirklich noch anfreunden. So ab 28 geht's wirklich los. Aber ich sehe den Value, also die Wichtigkeit gerade nicht. Wir haben Mixon, glaube ich, im letzten oder vorletzten Vertragsjahr, scheiß drauf, ey, lass den da spielen, wir machen mit unserem Cap eh nichts mehr, so, also wir stellen damit eh keine Sachen an für dieses Jahr mehr, kann er auch spielen, weil er ist ein guter Running Back, das sollte man jetzt mal wirklich, das sollte außer Frage sein. Er hat natürlich auch gelitten unter der schlechten O-Line in den letzten Jahren. Aber ich sehe den Fit nicht für uns, also den Wert als First-Round-Pick Robinson zu nehmen.
Ein Fit sehe ich. Also Fit würde ich auf jeden Fall sehen.
Er bringt halt die Explosivität, die ein Mixon nicht hat.
Gegner stellen gegen uns halt immer gerne leichte Boxen. Und ich glaube, Bijan ist eine, der leichte Boxen brutal, brutal bestrafen kann. Vielleicht auch besser als ein Mixon heute. Aber ja, du hast schon recht, Mixon ist ein guter Running Back. Du hast jetzt nicht unbedingt die Not, ihn zu ersetzen, außer seinen Cap-Room. Sein Cap wäre erforderlich für irgendeinen Deal. Und er würde nicht einen Gehaltseinbußen annehmen.
Ich sehe halt Interior Pass Rusher deutlich über einen Running Back.
Ja, das ist so ein bisschen wie so, oh, ich müsste heute eigentlich einen Salat essen, aber das Schnitzel lächelt mich halt auch
ich
so an.
Ich gehe zu Mc's. Mc's und gönne mir 20 Nuggets. Beides geil, aber wie viel Langfristigkeit steckt dahinter?
Genau, dann habe ich abends wieder Hunger, genau.
Aber ich meine, es gibt ja auch noch einen zweiten Texas Running Back, da würde ich dann vielleicht sogar tatsächlich eher realistischer sehen.
Den würde ich auch eher nehmen.
Roshan Johnson, der ist so ein bisschen, der erinnert mich stark an so ein bisschen die Giovanni Bernard-Rolle, so dieser Passblocker, der vor allem ja auch durch eben so als zweiter Back auf sich aufmerksam gemacht hat. Und wenn er dann mal laufen durfte, war das eben auch echt explosiv und so ein bisschen shifty auch. Also so war es dann in der vierten, fünften als Ergänzung zu Mixon, weil Piran ist ja jetzt weg, dann eher wahrscheinlich.
Und es, so, das Problem ich, ist, was Bengals ich bei First-Round-Running-Backs immer sehe, auch noch in der Zukunft, die drehen alle durch, dass es First-Rounder waren und wollen einen dicken Vertrag haben. Siehe Gurley, siehe, wie heißt der Spinner aus Dallas?
Ezekiel Elliott,
genau, Elliott.
Der wird ja vielleicht auch noch seinen.
Genau, heute in Jacob Barkley hat gesagt, dass er seinen Franchise-Tag nicht unterschreiben wird. Nicht unterschreiben wird.
Der hat einfach keinen Bock auf Training.
Ja, das mag sein. Das sind meistens dann auch die, was die natürlich auch hoch bezahlt werden wollen. Und das bringt nur wieder Unruhe. Den Running Back bezahlst du nicht in der Kategorie.
Nee, also späten Running Back erwarte ich sogar im Draft.
Ja, das einfach steht außer Frage.
Diese Tiefe ist einfach, ich glaube, das sind, glaube ich, 20 draftable Running Backs oder sowas in der Klasse. Wobei, ich muss auch sagen, da sind einige dabei, die ich persönlich für nicht draftable halte, von ihrer Statur und Körpergröße her.
Du meinst wo?
Ja, also ich glaube, das ist zum Beispiel das war doch der 5 Fuß 5 ist, ja, ne? Ich weiß nicht, ob der mit seinen 180 Pfund in der NFL lange überlebt. Es kann sein, dass der die ersten 3-4 Spiele absolut sensationell ausschaut, aber da gibt es eine Kollision und da macht es halt einen Mordsunterschied, wenn dann plötzlich dein Gegenspieler 60 Pfund mehr wiegt als du.
Der wird auch, wenn nur als Specialist eingesetzt. So.
Ja, und den draft ich halt nicht. Dann kannst du ja logisch so 6., 7. Runde, wo du denkst, okay, der ist halt wirklich gut, da finden wir schon was für ihn. Aber ich weiß nicht.
Nee, da bin ich auch raus.
Seht ihr den Need eher in der D-Line oder eher auf Cornerback? Weil für mich ist so beides ein bisschen ein Thema, weil Cornerback, da hast du halt Chido, der spielt super, aber A, nur noch ein Jahr, B, zurück vom Kreuzband. Keine Ahnung, was das mit einem Spieler macht, das kann man nie so genau sagen. Und wenn er halt nicht mehr das Level bringen kann, dann fehlt da wieder jemand und D-Line merkst du einfach, dass wir über die D-Line oft in den Spielen einfach zu wenig Zugriff bekommen. Da macht dann Trey Hendrickson vereinzelt Plays gegen den Pass und DJ Reader vereinzelt Plays gegen den Run, weil sie zwei absolute Top-Spieler sind, die das halt mal machen. Aber ansonsten kommt irgendwie nicht allzu viel. Und darum, wenn wir jetzt sagen, okay, es wird wahrscheinlich ein Defensive erster Pick, in welche Richtung würdet ihr eher gehen? Also eher in Richtung Forbes oder Banks oder eher in Richtung Brissy, Kenzie, was denn da, Murphy vielleicht, was denn halt da so rumschwirrt?
Also für mich ist...
Thomas, willst du
zuerst? Ja, also für mich ist... ich gehöre auch zu den Strategen, die sagen, du gewinnst dann allein auf Scrimmage. Deswegen wäre klar die Priorisierung, Edge oder ein Interior Linespieler zu holen, bevor ich einen Cornerback drafte. Es kommt aber immer darauf an, was da ist. Also bei, wenn jetzt zum Beispiel von den Edge-Verteidigern und auch von den Top 3, Top 4 Defense-Linern, Interior-Defense-Linern zum Beispiel nur noch Nolan Smith da ist und du hast einen Witherspoon oder aus irgendwelchen Gründen Gonzalez, das wird nicht passieren, ist da, dann würde ich einen der beiden nehmen.
Der müsste beim Draft einen erschießen, dass der noch da ist.
Ja. Witherspoon und Gonzalez, ja.
Ja, also man weiß es ja nie, ne?
Ja, ja.
Ne? Oder auch Joey Porter ist eigentlich auch ein. Also den dürfen wir eigentlich
nicht. Ist der eigentlich mit dem Joey Porter verwandt?
Das ist sein Sohn. Ja. Wir dürfen ihn eigentlich nicht
draften. Darum
wird er immer zu den Steelers gemockt.
Absolutes Charakterkonzern.
Der Vater zumindest.
Ja, der Affe.
Der Vater hat Carson Palmer vor 18 Jahren so verletzt, dass die Bengals ihre Playoff oder ihre ja mal wieder aus den Playoffs geflogen sind.
Nee, das war von Kim von Ölhoffen. Porter hat aber auch einige dreckige Plays gemacht. Das war
okay. Ja, aber sei es so, zum Beispiel Porter ist weg, Gonzalez ist weg, Witherspoon ist noch da, dafür hast du zum Beispiel nur noch hier Nolan Smith von Georgia als von den Edge-Verteidigern oder von den Interiorern hast du zum Beispiel nur noch Mazi Smith von Michigan da. Von den jetzt Top 5 Picks der jeweiligen Kategorien, da würde ich auf Cornerback gehen und nicht auf Defense Liner.
Ich komm aufs gleiche Ergebnis, aber ich habe eine andere Denkweise dahinter. Und zwar, ich überlege halt so ein bisschen, wen wir so alles gedraftet haben und welche Positionen wir wann draften und wie das so bei uns immer funktioniert. D-Liner draften wir mitten im Draft, so Mitte, spät, echt gut. Wir kriegen eigentlich immer irgendwas aus unseren
D-Linern raus. Dritte Runde, das ist D-Liner.
Die Bengals haben seit 2002 keinen D-Liner mehr in der ersten Runde
gibt. Ja, und das war der legendäre Justin Smith.
Mhm. Und wir sind aber absolut bescheiden, wenn es geht, so tief im Draft noch einen Cornerback zu finden. Aber wir sind eigentlich gut früh im Draft, historisch gesehen. Klar, Kirkpatrick mag jetzt einer herbringen, so, das war voll der Bust. Nein, war er nicht. Wir waren ein solider Cornerback, bis er halt dann ein bisschen vom Alter eingeholt worden ist.
Da war eher Darqueus Dennard der Bust, oder?
Nee.
Dennard war lange Zeit, fand ich, der beste Slot-Corner der Liga.
Aber
der wollte halt unbedingt außen spielen.
Ja, wir waren, wenn man es so sieht, wir haben jedes Jahr, also die letzten zwei, also in den 10er Jahren und in den 2000ern haben wir mindestens zwei Cornerbacks in der ersten Runde gedraftet.
Und ich glaube, da sind wir gut im Evaluieren. Und ich glaube, wenn wir sagen, in der ersten ist einer da, wie wir auch einen First-Round-Grade gegeben haben, dann ist es ein Spieler, der diesem Team langfristig helfen wird. Und da ich hätte vielleicht ein bisschen mehr Bauch, wenn wir auf die Line gehen, wenn noch ein guter Cornerback da wäre, weil ich sage nicht, dass es schief geht, aber ja, Cornerbacks ist eine Position, du brauchst da einfach absolut solide Starter. Jeder Fehler auf Cornerback ist halt ein Big Play. Ist bei D-Line jetzt nicht zwingend so. Und ja, da brauchst du einfach Qualität und zwar nicht nur auf der Starting, eben auch in der Tiefe.
Okay. Lass uns doch das auch noch gleich mit den offensiven Positionen machen. Tight End, also Meyer, Kincaid, Washington, was haben wir, Running Back ist ein Thema und vielleicht noch Tackle oder vielleicht ganz entfernt um die Ecke gedacht, Receiver.
Ja, machen wir es mal ganz kurz, Tight End hat ja Thomas schon gesagt, wird er selber jetzt nicht in den ersten Runden draften. Ich persönlich, ich sehe zwei, die den ersten Runde draften kannst, mit Meyer und Kincaid. Die werden, denke ich, beide nicht bei unserer Position da sein. Wahrscheinlich wird auch schon ein Dritter weg sein. Ja, also ist es unwahrscheinlich, dass wir in der ersten Runde einen Tight End draften und in der zweiten, da musst du halt mal gucken, wer übrig bleibt. Also da vielleicht ein Luke Schoonmaker wahrscheinlich irgendwie, vielleicht ein Sam Laporta.
Die Frage ist einfach daher gedacht, weil letztes Jahr war der Fokus schon eher defensiv, jetzt rein vom Draft her. Und dann könnte ich mir halt vorstellen, dass man wieder eher was für die Offense machen will in diesem Draft. Aber
also ich glaube eher, dass du wieder im Draft auf die Defense gehst, weil wir waren eigentlich fast nur auf Offense aktiv, also zumindest in der Free Agency. Zumindest hat das gerade mein Bauchgefühl, ich kann mich auch wieder irren. Aber ich glaube auch, weil du willst momentan funktionierende Spieler haben und du bist eher bereit, so ein bisschen Entwicklungspotenzial in die Defense zu setzen gerade. Liegt vielleicht auch daran, dass man nicht weiß, wie lange man Lou Amarumo noch halten kann mit die nächsten Jahre. So.
Also Free Agency hat eigentlich nur aus Defense bestanden, glaube ich, bis auf Irv Smith.
Ja, und was ist mit Brown?
Ach stimmt, und Brown. Stimmt, natürlich Brown. Aber sonst, glaube ich, Basham, Ford, Jones, Scott, alles Defense. Ja, gut, ist halbwegs ausgewogen, ja.
Ja, würde ich
auch. Wo ich darüber nachdenke.
Ja. Aber, also, beziehungsweise, wir haben jetzt nicht große, viele Starter auch geholt, das meine ich jetzt, oder keine großen Verpflichtungen gehabt, ne?
Ja, da ist nicht viel Cap weggegangen, ne?
Genau, das Einzige, wo Cap weggegangen ist, ist eben halt zu Orlando Brown und, ja. So, der Rest, die Defense, guck mal, wir haben bis auf, Nick Scott, gut. Scott und Perine haben ordentlich Geld kassiert, aber wenn man das zusammenrechnet, ist Brown natürlich viel höher und der Rest, die restlichen Verpflichtungen waren Resigns oder die Neuverpflichtungen waren alles. Wir haben kaum Millionen Dollar, also die meisten Spieler haben gerade mal 1 Million Dollar gekriegt oder ein bisschen mehr. So.
Eigentlich deswegen müssen wir noch wie die Amerikaner so zu jedem Scheiß Noten abgeben. So, ja. FA-Noten und Draft-Noten und
ja, Instant-Grades
und Sommerschul-Grades und weiß ich was da noch.
Nee, wir sind hier auf Discord, wir müssen eine Tierlist machen. Okay. Am besten okay. Noch mit so Präsidenten-KIs. aber ja, ansonsten Running Back in der ersten Runde würde ich nur bei Bijan ins Grübeln kommen, in der zweiten Runde weiß ich nicht. Ich glaube, wir haben mit Zach Charbonnet von UCLA haben wir uns getroffen und noch mit so ein paar, die später fällig wären.
Mit Gibbs auch von.
Mit Gibbs auch, echt? Aber ja, ich glaube nicht, dass Gibbs. Ja, komm mal, das hat nicht unbedingt viel zu heißen. Ich glaube nicht, dass wir in der zweiten Runde noch da sein werden. Und ich glaube nicht, dass wir für so hoch gehen oder dass sie in der ersten Runde nehmen.
Ja, wenn Sie historisch betrachten, dann ist die zweite Runde die Runde, wo die Bengals den Running Back draften, weil die letzten paar Mal war es immer in der zweiten Runde.
Den Starter haben wir gedraftet.
Ja, das stimmt.
Ja, wir haben ja auch noch andere Running Backs.
Es ist halt die Frage, ob Sie Mixon noch als Starter sehen.
Ja, wenn wir ihn nicht sehen, dann wäre er schon weg gewesen.
Okay.
Beziehungsweise dann hätte man ihn als Post-June-Cut deklariert, dann hätte man noch 2-3 Millionen gespart, so wie es mit Ezekiel Elliott passiert ist, und dann hättest du stinkst 9 verpflichtet oder Pre-Rein gehalten, so.
Ja, also eins kann ich glaube ich schon mal sagen, wir werden keinen einzigen Running Back draften, der nicht blocken kann. Also und denke, das wird die ganze, ja vielleicht außer spät, irgendwie in der späten Runde, wenn wir da auf den Speedster gehen, da wird es vielleicht nicht so wichtig sein, aber ich kann mir nicht, das dürfte ganz schön das Feld beschränken von den verfügbaren Running Backs. Ich glaube, Charbonnet ist sogar einer, der würde da in Frage kommen. Aber ansonsten, wer kann von denen blocken?
Also eben bei Roche und Johnson weiß ich es und beim Rest habe ich keine Ahnung.
Ich glaube, ja, Roche und Johnson hast du recht, aber ich glaube Eric Gray von Oklahoma, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Da darf mich aber gerne jemand flamen, der Oklahoma mehr gesehen hat. Und ja, ansonsten sind halt auch so viele, ich würde sozusagen so ein bisschen, ja, Gimmickbacks halt im Draft dabei, wie so ein Deuce Vaughn oder wie heißt der denn von. Ist auch so ein winziges.
Ist da auch noch so ein Name, den man oft sieht? liest.
Keaton Mitchell meine ich, glaube ich, ja, genau, von East Carolina, ja.
Mit denen haben wir uns ja auch getroffen, also die Bengals, so.
Stimmt, ja. Aber sehe ich echt nur, wirklich, wenn er in der späten Runde noch da ist, dass wir ihn mitnehmen, aber, weil der ist jetzt auch nicht, ja, der ist glaube ich auch nur, der war auch nicht riesig, ich kann es jetzt gar nicht sagen. Da war, glaube ich, so ein bisschen das ähnliche Problem mit Deuce Vaughn. Was ich aber glaube, ist, dass wir in der einen der mittleren Runden noch einen Receiver draften werden im Slot.
Davon gehe ich auch aus.
So dritte, vierte Runde.
Also ein Special Team Receiver, der sich dann mit Trent Irwin um den vierten Platz kloppen kann.
Genau. Ja, da wird man auch mal gucken müssen, wie das Feld fallen wird. Ich glaube, das sind ja dieses Jahr ohnehin nicht so die Welt an Outside-Receivern dabei.
Ja, auch eher Gimmick-Player.
Ja, also theoretisch kannst du eigentlich nicht viel Zeit lassen, damit dir den Slot-Corner zu picken, weil der wird dann relativ schnell weg sein, weil Receiver werden so oder so vom Board gehen. Receiver werden immer gebraucht, Receiver werden immer high gedraftet. Würde mich wundern, wenn wir aus der ersten Runde rauskommen, wenn nicht mindestens 5 vom Board gegangen sind.
So viele.
Ich sag eher, ja. Obwohl, ja, doch, manche Teams kriegen dann wieder das Flattern, dass sie keinen Receiver abkriegen und dann holen sie da noch die anderen raus. Ja, ich genau, weiß
dann tradest du da nochmal in die erste Reihe spät, damit du halt nochmal die Fifth-Year-Option hast für den, der halt irgendeine geile vor die Zeit gelaufen ist. Irgend sowas passiert da immer.
Das stimmt.
Aber ich muss sagen, draftbare Receiver sind so viele da. Du kannst eigentlich in jeder Runde müsste irgendeiner noch verfügbar sein. Mich würde es schocken, wenn du in der 5. Runde nicht noch einen guten Receiver kriegst, der auf jeden Fall, der dir auch auf jeden Fall schon in der ersten Saison helfen kann.
Du hast in der Tiefe, bist du eigentlich ganz gut besetzt. Du hast bloß dieses Jahr keine so geile Spitze wie die letzten 2 Jahre.
Es hat ein bisschen die Frage, worauf du Wert legst. Oder soll er returnen, soll er Slots, soll er Big Slots, soll er Outside Speed? Und dann schränkt sich es wieder ein bisschen ein, aber.
Ja. Ja, wenn sowieso ein Parker Washington von Penn State zum Beispiel in der 4. noch da ist, ich würde mich tatsächlich nicht beschweren. Der ist, glaube ich, keine 40-Zeit gelaufen, deswegen kann es schon sein, dass er vielleicht so ein bisschen fällt, weil ansonsten hätte ich nämlich früher vermutet. Der ist auch, glaube ich, erst 21 geworden.
Mhm.
Da kannst du halt einiges langfristig auch aufbauen mit ihm. Der hat nämlich gefallen. Habt ihr da auf der Position irgendwelche Lieblinge? Gibt es da einen von Texas, Andrea?
Texas kann alles außer Receiver.
Keinen, ja, warte jetzt, Xavier Murphy oder wie der Dude heißt, in 2 Jahren oder so, dann
der läuft mit. Wir brauchen jetzt einen.
Ja, keine Ahnung. Nein, Receiver hab ich keinen spezifischen, den ich jetzt irgendwie kenne oder auf den ich mich einschießen will. Da bin ich zu wenig Fanboy. Ich kann ja noch einen weiteren Running Back nennen von Syracuse mit Sean Tucker. Ja. So ein Home Run Hitter. Aber Receiver, keine Ahnung.
Wie viele Schläge brauchst du für einen Home Run? Das ist die Frage.
Wenn er alle 3 Downs.
3 schafft. wo war der, hast du gesagt?
Syracuse,
okay.
Ja, nein, also ich weiß nicht. Also man kann ja auch viel spekulieren, aber so alles, was so ab der 3. Runde kannst du schon, ist eh geraten oder das, worauf die Leute gerade Bock haben. Geführt und okay. Ja, wir werden auf jeden Fall solche Positionen oder draften auch, wo man mit nicht gerechnet hat.
Ja,
so wie Stevens Panther.
Habt ihr irgendeinen Spieler, den ihr gerne bei uns sehen würdet? Jetzt vielleicht ein bisschen tiefer im Draft. Natürlich sagt jeder, hey, den First Overall hätte ich gerne. Das ist, ich meine, so realistisch. Wo wir vielleicht nicht unbedingt ein Need haben, wo wir sagen, hey, der ein Streifen, das, da hätte ich Bock drauf. Andrea, hast du einen?
Ist sogar, je nachdem ein Need, jetzt fällt mir der Name nicht ein, ist auch ein Garrett Williams, das ist ein Cornerback auch von Syracuse und das ist einfach so ein richtiger Big Play Cornerback, hatte leider jetzt Kreuzband in der letzten Saison, aber dem habe ich einfach immer sau gerne zugeschaut.
Okay, in was so für Runde glaubst du, können
zweite,
wir das erwarten?
Zweite, dritte Runde geht er meistens so in den Mock-Drafts. Eben ist okay. So ein bisschen schwierig einzuschätzen, weil er jetzt eben das Kreuzband hatte und du nicht genau weißt, wie er zurückkommt von dem, wie er sich von da erholt. Aber das wäre so ein, das wäre so ein klassischer Cornerback, wo du halt einen Shot nehmen kannst, weil er fällt, aber ohne die Verletzung wahrscheinlich schon ein Kandidat für die erste Runde gewesen wäre, zumindest was ich so gelesen habe. Ich eben, wie gesagt, ja. ich habe keine Ahnung. Ich schaue mir nie selber Tape an. Ich gebe nur wieder was ich lese.
Ja, das ist also, ja, Verletzungen ist immer so eine Frage. Weil manchmal Verletzungen können nicht echt total nach unten reißen. Wir haben es ja damals gesehen bei unser Defensive End, der zu den Jets gegangen ist. Wieso
Lawson.
Lawson, danke. Der ist ja von der ersten bis zur vierten gewandert und jetzt zum Beispiel Miles Jack wurde trotzdem noch relativ zügig genommen, obwohl der auch brutale Knieverletzungen hatte. Thomas, hast du irgendeinen Liebling?
Nein, also ich bin ja eher positionsbezogen halt. Wenn ich einen Liebling hätte, dann wäre es Cody Mauch, allein schon wie er rumrennt.
Das ist der Tackle von
North Dakota State.
Ah, ja, genau.
Der zusammen mit Wolston zusammen da gespielt hat. Das ist der, den, wo beide Frontzähne fehlen.
Nice. Das ist auch so ein geiler Name. Mauch.
Cody Mauch. Nein, das wäre so ein witziger Typ. Also so wie er rumrennt, scheint es ein witziger Dude zu sein. Aber ich glaube nicht, dass wir... Also, Dem wird ihm halt auch nachgesagt, dass er alles in der O-Line spielen kann, was gut ist, was ihm Flexibilität bringt. Aber ich glaube nicht, dass wir einen Allrounder in der Offense-Line in den ersten drei Runden draften und dann wird der weg sein.
Ja, naja, ich fände es auch cool, so eine Reunion, aber ja, ich weiß auch nicht, ob ja, vor allem wir brauchen halt in diesen Runden, werden wahrscheinlich auf andere Positionen fokussieren.
Genau, also für mich ist eben halt, ich habe es eben halt positionsbezogen. Ich habe kleine Hoffnung, dass Breezy oder Kansi fallen, weil eben halt der Run auf Edge Defender und Wide Receiver wie immer losgeht im Draft. Das hat man ja immer so ab einem bestimmten Punkt und dann werden die Interior Defensive Liner so ein bisschen in Ruhe gelassen. Bei mir ist es eben halt auch der Hintergrund, wir brauchen erstmal einen Interior Pass Rusher, der fehlt uns. So, und DJ Reader ist in seinem letzten Vertragsjahr. Er ist zwar kein Passwasher, aber da muss man eben halt auch gucken, wie man umstellt. Geht zum Beispiel BJ Hill, der hat ja noch 2 Jahre Vertrag, geht der dann auf die No-Tag und wir haben eine neue Free-Tag als Passwasher. So.
So, dann bin ich jetzt mal dran,
So, das war's dann heute mit dem Podcast.
Mhm. Nee, ich muss heute euch einen echten Typen vorstellen, einen Mordskerl.
Oh Gott, das kann...
6 Fuß 3... Thomas, bitte, lass mich diesen erstmal vorstellen, dann kannst du es kommentieren. Er ist 6 Fuß 3. Er hat 238 Pfund. Knapp 35 Inch Arme. Und eine Wingspan von 82. Dieser Typ ist eine Gewalt und überragt bei den Spielen seine Mitspieler oftmals um halben bis einen Kopf. Dieser Mann mit der Statur eines Middle Linebackers ist Ethan Evans aus Wingate. Panther.
Wir wissen noch was.
Das Tape hat so Spaß gemacht. Wie er diesen Ball vorgedroschen hat. Und dann jedes Mal, ich glaube, ihr kennt bei mir so ein bisschen ein Muster. Ich fand es einfach stark. Ich finde, wir haben Need of Panther. 7. Runde bin ich nicht böse. Also, Wingate hin oder her. Ich weiß, ich könnte es noch nicht mal sagen, wo das ist auf einer Karte. Ich kann es nach dem Dart werfen. Aber das Tape war nicht gut. Dafür zahle ich Eintritt.
Für den Wingate State oder nur Wingate Panther.
Bitte?
Also der ist einfach groß, oder was genau kann der?
Der ist tatsächlich auch ein guter Panther. Klar, ich meine, der Wettbewerb, gegen den er gekickt hat, ich meine, hat ein Panther tatsächlich Wettbewerb. Der Wettbewerb des Panthers ist der Wind. Und ja, okay, ein bisschen taktische Ahnung musst du schon haben, die hat er. Er hat eine gute Hangtime. Mit Training, finde ich, kannst du den sogar noch mal, ja, noch mal mehr rausholen. Und die Füße unter Panthern ist halt, die siehst du so nicht. Ich glaube, das Nächste, was da irgendwie dran käme, wäre vielleicht noch irgendwie Michael Turk von Oklahoma, der ja auch schon, der ja auch Haxen hat wie eine Ochse. Aber ja, nee, Evans ist schon eine Erscheinung. Also finde ich geil. Wäre ich nicht böse.
Ja, Panther schon ein Thema grundsätzlich, oder?
Also, ja, auf jeden Fall. Also,
draftest wenn du einen oder machst du das so à la undrafted free agent? Ist dir das ein Siebtrunden-Pick wert? Wenn es ein Starter wird schon?
Ich meine, es ist eh ein später Siebtrunden-Pick. Was machen wir denn sonst mit unseren Siebtrunden-Picks? Die sind selten mal, ja, die sind selten 2 Jahre am Stück da.
Backup Quarterback?
Musst du früher nehmen. Musst du eigentlich früher nehmen.
Also wenn du die wirklich vorhast, als Backup-Cornerback Quarterback zu haben, dann musst du ihn in der Runde 6 nehmen.
So, und jetzt sage ich es euch. Und zwar, wir machen das genau wie ich in meinem letzten Mock-Draft, 6. Runde, Stetson Bennett, Georgia.
Ich glaube, dann ist er nicht mehr da.
Vermutlich nicht, nee. Musst wahrscheinlich in der 5. spätestens machen. Also vielleicht sogar in der 4. Aber wobei, ich meine, er ist dann 26. Wobei, es ist für einen Quarterback eigentlich auch scheißegal, ne?
Brandon Weeden hat mit 29 gedraftet in der ersten Runde, also.
Der müsste Nummer 1 overall gehen, weil wir wissen alle, der wichtigste Quarterback, that ist QB Wins. Also, absoluter Stil in Runde 6.
Nee, ich glaube, Bennett draftest du nicht, weil du da mit dem einen Super Bowl gewinnen kannst, sondern ich glaube, den draftest du, weil der kann dir. Der kann den Spiel zu Ende bringen, der kann den Spiel auch mal gewinnen. Du hast einen sehr hohen Floor, du machst ja wahrscheinlich nicht viel falsch. Der führt dir dein System aus und fertig. Ja, oder Dorian Thompson-Robinson, glaube ich, von UCLA kannst du auch relativ spät noch nehmen. Ich denke, mit dem kannst du auch.
Mit dem haben sie ja getroffen.
Stimmt, ja. Nee, aber das ist auch einer da, wo ich glaube, das ist einer, der kann ein NFL-Backup werden.
Ja, O'Connell haben wir uns auch getroffen, von Purdue.
Mhm.
Ja, also ist vielleicht kurz noch ein Thema. Sie haben ja schon viel unternommen, um vielleicht den Backup mit jemand anderem zu besetzen als mit Allen, weil sie waren an Cooper Rush dran, sie haben jetzt Trevor Siemian eingeladen, sie beschäftigen sich aktiv mit so Late-Round-Quarterbacks, also da scheint schon Interesse daran zu sein, entweder günstiger zu werden oder vielleicht auch ein bisschen mehr Qualität damit reinzubringen.
Ja, aber ist ja logisch, ich finde, Allen hat gezeigt, der kann es nicht. Oder sieht er das anders?
Ja, aber das war zuletzt kein Grund für die Bengals, um ihn nicht wieder zu signen, das habe ich schon letztes Jahr gesagt.
Und ja, aber er hat es halt nicht zeigen müssen, aber ich glaube jetzt, er hat ein paar Snaps gesehen und es war halt scheiße.
Ja.
Ja, deswegen, also ich glaube nicht, dass wir Allen nochmal sehen.
Nee, mich auch nicht.
Ich meine, ich mag ihn, super Kerl, hat Burrow auch geholfen, aber Ich sehe es halt einfach nicht. Ich sehe auch, weiß auch nicht, bei wem er nächstes Jahr bei Backup sein sollte. Also bei irgendeinem anderen NFL-Team. Hatten wir nicht sogar irgendwie ein Gespräch mit Cooper Rush?
Ja, hat er gerade, Andrea gerade gesagt.
Ja, stimmt. Oh, sorry. Ey, ich bin so. Mein Urlaub ist rum. Ich bin noch in der Umstellung.
Da hast du schon wieder auf Arbeitsmodus umgeschaltet und hörst nicht mehr zu. Ist klar, ja, gut. Wissen wir auch gleich alle, wie du arbeitest. Wunderbar.
Ich kann das jetzt hier nicht bestätigen oder dementieren. Nee, ich habe tatsächlich so viel Input von allen möglichen Mist bekommen. Ich bin ein bisschen so übergossen, nenne ich es gerne. Aber ja, Cooper Rush finde ich stark, aber ich hätte auch nichts gegen talentierten Rookie. Gegen Rookie hätte ich sogar noch weniger, weil der ist in der Regel auch günstiger.
Ja, das stimmt. Aber er muss in der Lage sein, dann dein Team zum Sieg zu führen zu können, wenn mal was sein sollte. Auch, und klar, auch mal 2 Spiele zu übernehmen. So.
Ja, also wenn ich einen Rookie QB hole, muss er erstmal in mein Scheme passen, das ist ganz klar. Der muss keine Flausen im Kopf haben, kein Idiot sein. Der kann gern extravagant sein, aber das ist mir vollkommen wurscht. Hauptsache, er kapiert, dass es sein Job ist und er macht seinen Job. Und ja, wenn der dann auf dem College gewonnen hat, dann glaube ich, dass der auf dem, in der NFL ein Backup sein kann. Und vielleicht kann er sich sogar irgendwo zu einem Starter spielen, dann hat er halt 4 Jahre bei uns. Wenn wir Glück haben, können wir ihn sogar nochmal traden, wie wir es vielleicht mit McCarron hätten machen können, wenn Faxgeräte funktionieren würden in diesem verschissenen Cleveland. ich finde, Quarterbacks nachzüchten kann ein gewinnbringendes Geschäft sein in der NFL. Also rein vom Picks her gesehen, vom Trade Value.
Frag die Eagles, sie waren sehr froh, dass sie Hurts schon gepickt haben, als Wentz noch der als das sichere Ding aussah.
Ja, die wussten's besser.
Naja.
Gut.
Ja, aber immer so ein bisschen
ich werde den Draft leider nicht gucken zu können. Ja. Ich werde ihn leider nicht schauen können. Ich muss an dem Freitag arbeiten. Aber ich meine, wir draften eh so spät und die Chance rauszutraden. Ich glaube, ich hätte mich dann eh nur geärgert. Von daher schaue ich dann am Freitag dann die Zusammenfassung.
Ich gucke ihn mir an.
Ich bin auch wach. Ich habe ja sonst nichts zu tun momentan.
Okay, dann unterhaltet ihr euch eh über den Pick. Dann kann ich es morgens dann direkt nachlesen.
In dem Sinne.
Um wie viel Uhr ist denn unser Pick dann eigentlich? Wann geht denn der Draft los?
Um 2, wenn ich mich nicht irre, geht er los. Und
2:30, oder? Geht es doch ja, irgendwie.
Ich glaube, letztes Jahr waren wir kurz nach 5 dran. Und jetzt müssten wir wahrscheinlich auch so kurz vor 5 dann sein.
Boah, nee, da stehe ich nicht auf. Ich habe kurz überlegt, ob ich vorschlafe und aufschlafe, aber nee, dann dann könnte ich wieder ins Bett danach. Oh, nee, und da ist der Freitag verschenkt.
Hättest du mal freigenommen.
Naja, ich kann leider nicht, aber ja, es macht nichts. Die erste Runde ist auch sehr, sehr langatmig.
Schluss am Ende sind es ja nur Namen, die vorgelesen werden. Also
ich lasse jedes Jahr immer den Ticker laufen. Also der läuft bei mir nonstop. Solange der Draft läuft, schaue ich es.
Ja, im Regelfall. Ich auch, natürlich. Aber ist für mich
was mich nur immer jedes Jahr nervt, und wenn es dieses Jahr wieder ist, dass wenn sie unseren, ich glaube, 5. Runden-Pick wieder nicht vorlesen, weil es wieder eine Werbeunterbrechung ist, dann baue ich eine Fregatte und werde Pirat. Ich weiß
dann
nicht.
Dann schreibst du mal einen netten Brief an den lieben Roger.
Einen geharnischten Brief heißt das. Einen geharnischten Brief. Mit 3 rollenden R.
Leute.
Schämt sich zu Tode. Aber ja, ich glaube, wir haben jetzt auch jeden hier jetzt eingeschläfert. Haben wir noch irgendwas vergessen oder noch irgendwas, über das wir quatschen müssten?
Ich will noch was anteasern, weil ich mich diese Woche mit Lukas unterhalten habe, unser Instagram-Guru. Und eventuell planen wir noch eine kleine Bonusfolge zu machen, einen kleinen Mock-Draft. Ich weiß, ihr seid da nicht so mega Fans von, zumindest Mario. Zumindest Mario ist da nicht so mega Fan von, aber ich und Lukas beschäftigen uns recht viel mit so einfach ein paar Mock-Drafts immer in der Freizeit im Bus oder so, und dann kann man ja auch mal was dazu aufnehmen und kurz über die Optionen dann diskutieren. So ein bisschen ähnlich wie heute. Das ist geplant, aber noch kein genaues Datum, aber es kommt.
Ja, mein Mock-Draft bei den Dolphins Germany, der ist ja nächstes Wochenende. Ich bin mir gar nicht sicher, wann der euch klappt. Der geht dann Samstag Abend oder Sonntag dürfte dann wahrscheinlich online gehen. Je nachdem, was er sich an Aufwand machen beim Schneiden. Himmel, ich kann heute wirklich nicht reden. Ich brauche wieder Urlaub.
Eieieiei.
Ja, so haben wir unser Leid geklagt. Wir haben eine Stunde rumbekommen.
Wild.
Krass. Okay, dann machen wir die Schachtel zu für heute. Danke für eure Aufmerksamkeit. Euch beiden auch danke fürs Mitschwätzen.
Danke, danke.
Gerne.
Und ja, good fight, good night.
Ja, fuck the Steelers, ne?
Hooday.
Ciao, ciao. Tschüss.